Herr, lehre uns beten. Das ist ja unser großes Thema im Moment, so wichtig. Ich hoffe, dass sich niemand daran stört, dass wir nicht in Eilzugstempo über dieses Thema hinweggehen, aber das können wir nicht. Das können wir nicht. Ich bin so froh und dankbar für dieses Thema des Gebetes. Es ist der Schlüssel für unsere Gemeinde und für die Zukunft. Und es ist kein Zufall, dass es zum jetzigen Zeitpunkt kommt in unserer fortlaufenden Auslegung. Herr, lehre uns beten. Das Wort Gottes, es will uns ja festigen in unserer Überzeugung, in unserem Wissen, dass der himmlische Vater, dass der Herr Jesus Christus nur darauf wartet. Auf was? Auf was wartet der himmlische Vater? Genau. Er wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen mit unseren Gebeten und Flehen und Bitten. Ist uns das bewusst? Er wartet nur darauf. Das sagte der Jesus so klar in seiner Lehre über das Gebet. Und auch die Predigt soll nur dieses Ziel haben, dass unser Wissen darüber, die Überzeugung davon gefestigt wird. Mein himmlischer Vater wartet jederzeit nur darauf, dass ich zu ihm komme mit meinen Anliegen. Liebe Geschwister, lasst uns beten. Lasst uns mehr beten. Lasst uns kühner und zuversichtlicher beten. Bitten. Lasst uns den Willen Gottes herunterbeten, uns die Kraft, diesen Willen zu tun. Und ich möchte fragen, wer hilft mit? Wer hilft mit? Ich lese unseren Abschnitt in Lukas 11, Vers 1 bis 13. Einer der wichtigsten Abschnitte des Herrn Jesus, wo er über das Gebet lehrt. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und er sprach zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote. Denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen: Mache mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen, und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er es doch um seiner Unverschämtheit willen tun, aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Wie oft kommen wir genauso zu Gott? Genauso. Oder kommen nicht zu ihm, weil wir tatsächlich meinen, er würde uns Skorpion und Schlange und Gift geben, wenn wir für das und das beten würden. Ist das nicht unglaublich? Unglaublich. Verstehen wir auch das vorhergehende Gleichnis richtig? Es geht bei beiden Gleichnissen um diesen einen Punkt. Ich sage das nur kurz im Voraus, wir kommen nicht durch alles heute zu besprechen. Aber es gibt in diesem ganzen Abschnitt hat es einen Schwerpunkt. Und der Schwerpunkt ist unser Vater im Himmel. Der himmlische Vater. Das ist der Schwerpunkt. Und das erste Gleichnis will sagen, wenn ein Mensch es nicht mehr aushält, weil der andere ihn so bestürmt, weil es ihn aufregt, weil der so unverschämt ist, um Mitternacht kommen und alles schläft, wird er handeln, weil es ihn stört, diese Unverschämtheit, und wird ihm geben. Und dabei ist es sogar noch sein Freund. Was meinen wir denn eigentlich, wer Gott für uns ist? Was machen wir Gott wieder einem bösen Menschen gleich? Wie viel mehr wird nicht Gott uns hören, wenn wir zu ihm kommen und bitten? Es geht wieder um die Vaterschaft. Wie viel mehr wird nicht euer Vater im Himmel euch geben? Ich möchte eine weitere Bemerkung vorausschicken über diesen Abschnitt. Wichtig zu realisieren, der Herr Jesus lehrt hier ganz klar über was? Über Lobpreis und Danksagung. Nein, er lehrt ganz klar über das Gebet als Bittgebet. Als Bittgebet. Natürlich beinhaltet das Gebet auch Lobpreis Gottes. Wie wichtig ist das? Wie überaus wichtig. Und Danksagung. Wie wichtig ist das? Wenn ihr an viele Stellen im Neuen Testament denkt, auch im Alten Testament, dass wir Gott Dank sagen sollen für alles und in jeder Situation. Oder der Lobpreis Gottes, wenn wir an die Psalmen denken. Wenn wir an Zacharias denken, am Anfang des Lukas-Evangeliums, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der uns besucht hat, der uns Erlösung bringt. Apostelgeschichte 2,11, wo die alle Sprachen dieser Welt die Jünger Gottes große Taten loben hören in ihren eigenen Sprachen. Apostelgeschichte 16,25. Paulus und Silas eingekerkert. Sie beten und lobsangen Gott. Übrigens ein starker Hinweis darauf, dass ein wichtiger Punkt des Lobpreisens tatsächlich im Gesang liegt. Ich bin so froh, dass wir auch jetzt den Liederabend dann haben dürfen. Mit dieser Ausrichtung, wir wollen Gott loben mit den Liedern. Sie lobsangen Gott. Römer 11, 33 folgende, Paulus, wie er in dein Lobpreis Gottes ausbricht, anbetracht der göttlichen Pläne für Israel und für die Heiden. Oder Römer 15, 6, wo steht, dass wir als Gemeinde einmütig mit einem Mund Gott und Vater und unseren Herrn Jesus Christus loben sollen. Eine wesentliche Aufgabe der Gemeinde. In Einheit, einmütig, mit einem Mund. Und das Neue Testament macht auch klar, dass das Fundament, Gott zu verherrlichen, das Fundament, Gott zu ehren, ist schlussendlich unser Leben, unser Wandel. Damit sollen wir, dürfen wir, können wir den Herrn verherrlichen. Epheser 1,12, Hebräer 13,15 sprechen darüber. Mit unserem Leben, das ist der Lobpreis, der vor Gott wohlgefällig ist, das Opfer des Lobes. Unser Wandel. Das häufigste Wort im Neuen Testament für Beten aber ist das hier, was hier immer gebraucht wird. Das Proseuchomai, wie das heißt. Euchomai heißt bitten, beten, wünschen. Und wenn die Vorsilbe pro, da wird es zu Proseuchomai zusammengezogen, wenn die vorne steht, ist immer gemeint, bitten, beten, wünschen zu jemandem hin, nämlich zu Gott hin. Das ist die Bedeutung von Beten hier. Der Jünger sagt also, Herr, lehre uns bitten. Oder mit den Bitten vor Gott zu kommen, die er erhören kann. Das meint er wirklich. Und der Herr lehrt uns über die Bedingungen zum erhörlichen Gebet. Auch in diesem Abschnitt. Und darüber, dass Gott, der Vater, unbedingt Gebete erhören will. Wie wichtig diese Lehre. Ich bete darum von ganzem Herzen, dass wir als kleine Gemeinde Erweckung erleben dürfen in unserem Gebetsdienst. Eine Erweckung in unseren Gebeten. Ein tieferes Verständnis dafür, was das Wesen der Gemeinde wirklich ist, muss und wird zu einer Neuentdeckung des Gebetes führen. Und dies wiederum führt zur geistlichen Festigung und Wachstum, zu tiefer Einheit, wie wir am Mittwoch gesehen haben, zu tiefer Einheit im Herrn Jesus in der Gemeinde. Dass wir einmütig miteinander kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Um diese Gebetserweckung wollen wir bitten. Lehre, Unterweisung, Predigt, das ist alles wichtig, das ist wahr. Aber die Auswirkungen und Früchte dieser Lehre und Predigt, die hängen alle vom Gebet ab. Es kommt auf das Gebet drauf an. Es ist möglich, jahrelang zu predigen, zu lehren. Und es geht hier hinein und da hinaus. Wir müssen bitten und flehen, dass das Wort wirksam wird in uns und an uns. Das kommt durch Gebet. Darum bitte ich euch, lasst uns beten um eine Erneuerung, eine Vertiefung in unseren Gemeindegebeten. Wir dürfen so viele haben, es ist so schön, am Montag, am Dienstag, am Mittwoch. Lasst uns beten um eine Vertiefung in unseren Gemeindegebeten, dass wir in Wahrheit und Liebe und überströmend werden. 1. Thessalonicher 3. Dass die Liebe jedes Einzelnen zunimmt. Und dass, wenn noch Heimlichkeiten oder Widerstand, Bitterkeit da sind gegen die Gemeinde und ihr Haupt Jesus Christus, dass dies doch aufgedeckt, ausgeräumt und geheilt werden darf. Die Heilung ist bei ihm. Durch die Gnade, durch das vergossene Blut Jesu Christi. Er kann jeden Schaden gut machen. Diese Gemeinde hier, sie ist seine Gemeinde. Sie ist sein Hoheitsgebiet. Niemand hat das Recht, darin zu handeln, zu tun, zu reden, zu denken, nach eigenem Gutdünken und gegen Gottes Willen. Die kleine Gemeinde hier in Elxi besteht durch seinen heiligen Namen. Sie ist sein Herrschaftsbereich, Ort, wo allein sein Willen entscheidet. Sie ist ein göttlicher, himmlischer Organismus, der davon lebt, den Willen Gottes zu tun. Davon leben wir. Davon lebt die Gemeinde, den Willen Gottes, des Vaters im Himmel zu tun. Gott braucht nicht viele Menschen. Er braucht nicht die Masse, die aufrichtig beten, um Wunder zu wirken und Gebetserhörungen zu wirken, nämlich echte Wiedergeburten, gottgewollte Ehen, zeugnishafte Familien, die seinem Namen alle Ehre machen. Und er braucht nicht viele, die beten, dass wir alle Jünger Jesu werden können, voller Eifer, gute Werke zu tun und Frucht zu bringen dem himmlischen Vater. Es kommt nicht auf die Anzahl Beter an. Aber mein Gebet ist, dass wir uns alle brauchen lassen, dass wir uns alle zur Verfügung stellen. Beten heißt, das Wohlgefallen Gottes und damit den Willen des Vaters zu suchen. Das ist die Bedeutung von Beten. Den Willen des Vaters zu suchen und um die Kraft zu bitten, diesen Willen zu tun. Das ist die Grundhaltung des Gebetes. Weil der Wille unseres Herrn ist das Größte, das Schönste, Wichtigste in unserem Leben auf dieser Erde. Es gibt nichts Besseres als der Wille des Herrn für unser Leben, für dein, für mein Leben. Das hat unser Vorläufer im Herrn und Bruder Epaphras sehr gut verstanden. Epaphras aus Kolossea. Sein Gebetsanliegen für seine Geschwister in der Gemeinde war, das lesen wir in Kolosser 4, Vers 12, sein Gebetsanliegen war, dass ihr stehen möget. Das war sein Gebetsanliegen. Dass ihr stehen möget, Doppelpunkt, vollkommen und als Vollendete in allem Willen Gottes. Wenn man es wörtlich vom Griechischen übersetzt. Oder hier, wie es heißt, in der Schlachterübersetzung, es grüßt euch Epaphras, der einer der Euren ist. Ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft. Stellen wir uns das vor. Wie wünsche ich mir, dass wir das voneinander sagen können. Er oder sie ist einer oder eine der Unsern. Und er oder sie betet alle Zeit und kämpft, dass wir stehen mögen, nämlich vollkommen und zur Fülle gebracht oder eben als Vollendete in allem Willen Gottes. Was für ein herrliches Gebetsanliegen, dass dieses Ziel so kurz und prägnant umfasst. Das Ziel, dass der Wille Gottes in unserer Mitte erkannt und getan wird. Das ist das Ziel von allem Gebet in der Gemeinde. Und der Herr lehrt uns ja, im Namen Jesu zu beten. Und das meint auch wieder genau das. Genau das ist gemeint, im Namen Jesu zu beten, im Willen Gottes zu beten, um den Willen Gottes zu beten und um die Kraft, diesen Willen zu tun. Im Namen Jesu beten. Das sagt uns auch 1. Johannes 5, 14 bis 15. Wir haben die Zeit nicht, es aufzuschlagen. Dort steht, wir wissen aber, wir haben die feste Zuversicht, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß beten. Und wir wissen, und weil wir wissen, dass er uns hört, haben wir auch schon das empfangen, was wir beten sollen. Er hört nicht nur, er erhört auch. Da drückt Johannes eine Zuversicht aus, die ist ganz erstaunlich. Wir wissen, dass er uns hört und wir das Erbetene erhalten haben. Im Namen Jesus. In diesem Namen ist alles Göttliche enthalten. Seine Erhabenheit, seine Majestät, seine Autorität, seine Allmacht, seine Herrlichkeit, sein Wesen, das da besteht aus Liebe und Wahrheit und Heiligkeit. Und darin enthalten ist seine Herrschaft, nämlich sein Reich, in seinem Namen enthalten. Und sein Wille ist darin enthalten. Für uns so überaus wichtig. Mit seinem Namen ist seine Herrschaft und sein Wille gemeint. Und das will der Herr sagen hier in Lukas 11, Vers 2. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich, das heißt deine Herrschaft, komme. Dein Wille geschehe, ob es im Himmel sei oder auf der Erde. Und das soll die Grundlage unseres Betens sein, in seinem heiligen Namen. Es ist gleichzeitig auch die wichtigste Bedingung für erhörliches Gebet. In seinem Namen beten ist der Schlüssel. Der Schlüssel, der das himmlische Konto aufschließt. Es ist sozusagen der Passepartout vor den Thron Gottes. In seinem Namen. Nun, man kann nicht im Namen Jesus beten. Man kann das zwar dauernd als Formel formulieren. Im Namen Jesu, Amen. Aber das hilft nicht. Man kann nicht in seinem Namen beten und gleichzeitig im Eigenwillen leben. Das funktioniert nicht. Seinem Namen beten heißt, wir unterordnen uns in allem seinem Willen. Wir sind bereit dazu, dass er in allem das Sagen hat. Wenn wir Hintergedanken haben, dann funktioniert es nicht. Das ist diese Stufe, dieses Hindernis oft für erhörliches Gebet. Und es hat damit zu tun, was der Herr hier aufzählt, unsere Haltung offenbart, dass wir meinen, Gott gebe uns Skorpione und Schlangen und Gift. Darum brauchten wir eine Hintertür. Dabei wird alles, was er uns gibt, nur zum Allerbesten für uns sein. In seinem Namen beten kann nur, wer wiedergeboren ist. Das heißt, wer sich seine eigene tiefe Verlorenheit, seine Nichtsnutzigkeit vor Augen hat führen lassen. Und wer bereit ist, in diesem Zerbruch des eigenen Ichs nun zu leben. Das sagt Galater 5, 24. Wir halten uns nun dafür, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Bereit, in der Zerbrochenheit des eigenen Ichs zu leben? Ist das dein Lebensstil? Denken wir kurz darüber nach. Ist das die Haltung in mir, die mein ganzes Leben prägt? Bin mir bewusst, dass mein eigenes Ich zerbrochen ist, gekreuzigt mit dem Herrn Jesus. Und also, das kommt in meinen Taten, in meinem Denken, in meinem Tun täglich zum Ausdruck. Ist das unser Lebensstil? So ein Mensch hat verstanden, dass er selber nichts kann. Nichts, aber auch gar nichts Brauchbares für Gott wirken kann. Was ist die Folge davon, das zu erkennen? Wir müssen um restlos alles beim himmlischen Vater bitten. Das ist die Folge davon, des zerschlagenen, zerbrochenen Ichs. Dass wir um restlos alles beim Vater bitten müssen und sollen und dürfen. Das will der Herr uns hier lehren. Und darum heißt es auch hier in Vers 3, in diesem grundlegenden Lehrgebet des Herrn. Darum heißt es da, gib uns täglich unser nötiges Brot. Sollte diese Bitte für uns etwa nicht mehr gelten? Sollte der Herr etwa nicht vorausgesehen haben, dass wir einmal Essen in Hülle und Fülle haben werden, ohne Not? Und nur noch dafür zu danken brauchen? Natürlich hat er das vorausgesehen. Und er lehrt uns hier zu beten, gib uns täglich unser nötiges Brot. Es gilt immer noch. Weil genau das wir lernen sollen, um restlos alles zu bitten, auch um das anscheinend so Selbstverständliche. Das ist mir neu tief bewusst worden. Ganz ehrlich, wer hat zum letzten Mal um Essen gebeten? Den himmlischen Vater. Ich kann mich persönlich kaum erinnern, dass ich das getan hätte. Aber es ist falsch. Der Herr lehrt etwas anderes. Beten nach Gottes Willen und im Namen Jesu macht uns eben ganz und gar zu Kindern Gottes. Zu Kindern Gottes. Und der Herr sagt, wer nicht wie ein Kind wird, kann nicht ins Reich Gottes kommen. Ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, wenn wir im Namen Jesu beim himmlischen Vater um unsere Nahrung bitten würden, wären wir gesünder und fitter und könnten uns Zeit und Geld für verschiedenste Gesundheitsdiäten sparen. Ich rede nicht von konkreten Krankheiten, die unser Herr mit bestimmter Absicht jemanden auferlegen kann, wie zum Beispiel Diabetes. Aber Tatsache ist, wenn wir ihn bitten um die Nahrung, müssen wir nicht Angst haben, dass er uns gibt, was uns krank machen würde. Warum? Weil wir es soeben gelesen haben. Soeben gelesen. Er würde uns die nötige Weisheit geben, das Richtige zu essen. Welcher Vater von euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder wenn er ihn um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Darum sollen wir um alles bitten, auch um das Selbstverständliche. Und daraus lernen wir, beten heißt, auch wieder so eine ganz grundlegende geistliche Wahrheit, beten heißt, als Kind zum himmlischen Vater kommen und ihn um alles bitten. Erwartet. Er wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen und bitten. Er ist der Vater, wir sind die Kinder. Er ist viel besser, Welten besser als wir irdischen Väter. Und wir gehen manchmal so zuvorkommend um mit unseren Kindern. Und wir sind böse, er ist Gott. Er ist der Perfekte, der Vollkommene, der göttliche Vater. Und wir sind seine Kinder. Wir haben nicht nur eine gewisse begrenzte Anzahl Bitten zu gut bei ihm und dürfen nur zu Weihnachten oder an unserem Geburtstag damit vor den Thron Gottes treten. Nein, ganz im Gegenteil. Gott will, dass wir mit allem zu ihm kommen. Hebräer 4,16, so lasst uns nun mit Zuversicht hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Gnade finden und Barmherzigkeit erlangen zu rechtzeitiger Hilfe. Philipper 4,6, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst eure Anliegen durch Gebet und Flehen vor Gott kund werden. In allem. Aber wisst ihr was? Das widerstrebt unserem eingebildeten sündigen Fleisch. Es widerstrebt ihm. Mit allem zu ihm zu gehen, um alles bei Gott zu bitten, sogar um das Selbstverständliche. Und damit verstehen wir eine weitere Bedingung für erhörliches Gebet. uns zu demütigen vor Gott, zuzugeben, dass wir alles von ihm empfangen müssen. Selbst das Alltäglichste, alles von ihm empfangen müssen. Und jetzt folgen ganze Reihe weitere Bedingungen. Ich beginne noch mit Vers 4, wir werden nicht durchkommen. Vers 4, und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und vergib uns unsere Sünden. Ja, wir müssen und wir dürfen uns reinigen lassen vor dem Thron der Gnade. Satan wird uns durch die Sünde abhalten wollen vom Gebet, vom Thron der Gnade. Dürfen wir nicht mehr kommen, wenn wir gesündigt haben? Genau dann sollen wir kommen, hinzutreten zu dem Gnadenthron oder auch zu dem Tisch des Herrn. Genau dann brauchen wir es. Genau dann wartet er, dass wir doch so schnell wie möglich kommen zu ihm. Warum? Er ist unser Vater. Er ist unser Vater. Aber in welchem Sinn denn ist "Vergib uns unsere Sünden" eine Bedingung für erhörliches Gebet? In welchem Sinn? Natürlich, wir sollen uns reinigen lassen. Wir sollen gereinigt sein, unsere Sünden vergeben, wenn wir im Namen Jesu bitten. Unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten vor dem Thron der Gnade, um dann unsere Bitten zu bringen. Aber bevor wir unsere Sünden ihm bekennen können überhaupt, müssen wir sie, was müssen wir damit? Ja, erkennen. Erkennen wollen. Zugeben wollen. Das heißt, Selbstgericht üben. Und zugeben, dass das und jenes und das andere falsch war. Falsch war. Und wir müssen damit aufhören, uns selber in Schutz zu nehmen und die Schuld und die Täterschaft so gerne den anderen zu geben. Da sind wir alle sehr, sehr geprägt davon. Und es ist ein kurzer Schritt zu dieser Haltung. Uns selber in Schutz nehmen und die Schuld, die Täterschaft den anderen zu geben. Wisst ihr, dieser Vers 4 hier ist vielleicht der wichtigste Grund für fehlendes geistliches Wachstum und nicht erhörte Gebete. Für fehlende Freude auch in der Nachfolge und an der Gemeinde. Das ist vielleicht der wichtigste Grund, der uns hier aufgezeigt wird. Das heißt, wir brauchen Sündenerkenntnis, damit er uns die Sünden vergeben kann. Und er muss uns vergeben haben, damit er unsere Gebete erhören kann. Das ist die logische Folgerung. Das ist der geistliche Zusammenhang. Denn Gott vergibt uns keine Sünden, von denen wir selber nicht das Gefühl haben, dass es Sünden sind. Die vergibt er uns nicht. Auch wenn wir beten, vergib mir meine Sünden. Er weiß, er sieht in unser Herz. Er vergibt uns nichts, von dem wir selber überhaupt nicht das Gefühl haben, dass es falsch war, dass es Sünde war. Dinge, von denen wir meinen, wir könnten sie wegerklären oder wegentschuldigen. Wie wichtig ist Sündenerkenntnis? Und biblische Sündenerkenntnis heißt nicht, ich anerkenne so ganz allgemein, dass ich noch das Sündenfleisch an mir habe und deswegen immer wieder Vergebung brauche und so ganz pauschal bete, Herr, vergib mir. Das ist nicht echte biblische Sündenerkenntnis. Und es bedeutet auch nicht, weil ich immer noch den alten Adam, das Fleisch an mir habe, gebe ich mich selber und mein Eigenleben in den Tod. Das ist auch nicht Sündenerkenntnis. Das ist ein Aspekt der Heiligung. Biblische Sündenerkenntnis bedeutet, ich erkenne und ich benenne ganz konkretes Fehlverhalten bei mir. Falsche Gedanken, falsche Worte, falsche Taten, wo ich mich vom Feind habe reinlegen lassen, missbrauchen lassen. Ich bekenne dies vor dem Herrn und wo Menschen betroffen waren durch falsche Worte oder Entmutigung, bekenne ich es auch vor Menschen. Das ist biblische Sündenerkenntnis. Etwas sehr Konkretes. Wenn ich dann vor dem Thron der Gnade bitte, Herr, vergib mir meine Sünden, wird er mich sofort und vollständig reinigen. Aber er vergibt keine Pauschalen, wenn man konkrete Sünden nicht wahrhaben und als das benennen und bekennen will. Lassen wir uns doch nicht länger blockieren von Sünden, die wir nicht wahrhaben oder als Sünde anerkennen und benennen wollen. Es ist es nicht wert. Und wir rauben uns selber viel Lebensfreude und seelische Gesundheit. Lasst uns das alle klären, in unserem Innern ganz persönlich. Habe ich verstanden, was Sündenerkenntnis wirklich ist? Bitte ich den Herrn ganz konkret darum, damit ich von allen unnötigen, so lähmenden und herunterziehenden Lasten befreit werden kann. Das lehrt der Herr Jesus hier, in diesem ersten Teil von Vers 4. 1. Johannes 1, 9, ich hoffe, wir können ihn alle auswendig. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich möchte zum Abschluss noch einfach mal die Verse 10 und 11 lesen aus unserem Text. 9 und 10. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist die Botschaft unseres Heilandes hier, das er lehrt zum Thema Gebet. Bittet, bittet, bittet. Der Vater will euch geben. Amen. Wir beten noch. Herr Jesus Christus, wir danken dir, auch wenn wir es fast nicht begreifen können, zu was du uns gemacht hast. Zu Kindern Gottes. Und später einmal wird sich sogar zeigen, dass wir zu Erben Gottes eingesetzt sind. Herr, wir danken dir, wir fallen innerlich auf unser Angesicht über diese Tatsache. Wir demütigen uns vor dir mit allem, was wir sind und haben. Deine große Liebe und Zuwendung. Und dass du uns so ausführlich lehrst, zu beten, zu bitten beim Vater in deinem heiligen Namen. Wir danken dir, Herr, dass du uns ein tieferes Verständnis geben willst über diese Punkte, dass du uns ja aufwecken willst, dass du Erweckung geben willst unter uns, gerade im Gebet, durch Gebet, im Thema Gebet, Herr, dass wir dich erleben dürfen als der, der du bist, dass wir erleben dürfen, dass jede Einzelheit wahr ist, die du lehrst über das Gebet. Herr, so bitte ich dich, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du hilfst, dass wir auch Lasten ablegen können, damit wir frei sind für dein Wirken, frei sind zum Gebet zu dir, damit wir vorwärts gehen können. Und ich danke dir für alle Lasten, die du schon abgenommen hast, für alles, was du schon gewirkt hast in unserer Mitte, aufgedeckt, abgetrennt hast, Herr. Ich danke dir dafür, preise dich, du treuer himmlischer Vater, und dass du weitergehen willst. Herr, wir haben nichts verdient, wir bringen nichts, wir können nichts, wir brauchen alles von dir. Bitte, Herr, hilf, dass wir geistlich weiterkommen, geistlich wachsen dürfen. Zum Haupt Jesus Christus hin. Amen.